Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der wir der Autorin Judith Herrmann gratulieren zum Wilhelm-Raabe-Preis für »Wir hätten uns alles gesagt«. Ein Buch, in dem sie fürs Hören geschrieben hat, was konkrete Auswirkungen auch auf die Länge der Sätze hatte. Mehr dazu gleich im Interview. Dann sprechen wir über eine mysteriöse Geschichte, die schon mal als Horrorfilm in die Kinos kam und jetzt an der Berliner Schaubühne uraufgeführt wurde, in Memory of Doris Byther, inszeniert von Jana Tönnes. Und wir werfen einen Blick sowohl aufs Theaterfestival in Tiflis als auch auf den Konflikt in Bergkarabach. Dort sind ja tausende Menschen auf der Flucht Richtung Armenien. Das Genre Mystery ist ja schon länger ziemlich beliebt, etwa in der Serienproduktion. Im Theater gibt's es eher selten. Dort funktioniert es auch angeblich nicht so gut, jedenfalls nach Auffassung der Regisseurin Jana Tönnes. Was die allerdings nicht davon abgehalten hat, genauso etwas auf die Bühne zu bringen, in Memories of Doris Byther. Es geht um die wahre Geschichte einer Frau, die in den 1970er Jahren über unerklärliche Erscheinungen klagte. Ein Fall, der auch niemals aufgelöst wurde, dafür aber dann in den 80er Jahren als Horrorstreifen verfilmt wurde. Und Jahrzehnte später versuchen Angehörige und Bekannte, den Fall zu rekonstruieren. André Mumert war bei der Uraufführung an der Berliner Schaubühne, ist jetzt im Studio. Das ist ja wirklich ein, ja, ich sag mal, ungewöhnlicher Stoff. Wie müssen wir uns diesen Abend denn vorstellen? War der jetzt vielleicht sogar gruselig?
Naja, ein bisschen schon. Bisschen gruselig war er. Es gibt so eine gruselige Hintergrundmusik, die ganze Zeit zu hören ist. Aber es ist nicht der Anspruch der Regisseurin Jana Tönnes, da einen wirklichen Gruselabend zu inszenieren. Das findet nicht statt. Aber es wird sich zum Beispiel auch mit diesem Film, mit diesem Gruselfilm The Entity mit Barbara Hershey auseinandergesetzt. Und das klingt dann zum Beispiel so.
Es ist 40 Jahre her, dass du dich selbst auf der Leinwand gesehen hast. Naja, nicht ganz dich selbst. Es war auf dem Sunset Boulevard am Abend der Premiere des 20th Century Fox Films mit dem Titel The Entity. Im Film nennen sie dich Carlotta Moran, aber dein richtiger Name ist Doris Byther. Ich wusste sofort, dass du es bist. Da standest du neben dem roten Teppich und hast zugeschaut, wie die Kameras blitzten.
Das ist die Schauspielerin Ruth Rosenfeld, die wir da hören. Sie spielt zusammen mit Kate Strong und Heinrich Horwitz an diesem Abend auf der Bühne. Und die drei versuchen sich diesem Fall zu nähern, von dem man noch mal etwas klarer sagen muss, was das Besondere daran eigentlich ist, weil diese Doris Byther damals angegeben hat, von den Geistern in ihrem Haus mehrfach vergewaltigt worden zu sein.
Ja, und diese Story um diese Doris Byther, die bietet ja dann auch ziemlich viel, eben weil es nicht nur um so paranormale Erscheinungen geht, sondern wie Sie gerade erwähnt haben, um Vergewaltigung. Also was interessiert die Regisseurin Jana Tönnes dann daran?
Ich glaube genau das. Auch die Frage, wie man mit einer Frau umgegangen ist, die eben diese Vergewaltigungen gemeldet hat. Und das wird auch an diesem Abend von den drei Performern angespielt. Eigentlich spielen sie sozusagen Doris, ihren Sohn und die Nachbarin. Aber es wird auch den Polizeibeamten eine Stimme gegeben oder eben auch diesen paranormalen Experten, die dann ins Haus gekommen sind und da auch Beweise angeblich gefunden haben für paranormale Aktivitäten. Das ist ein berühmter Fall dieser Pseudowissenschaft und hat deshalb eben auch Einklang in die Populärkultur gefunden. Aber der Regisseurin geht es eben jetzt darum, da ernsthaft drüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Und sie hat eine Fallstudie quasi entwickelt in gerade mal einer Stunde. Das ist ein sehr unbequemer, kleiner Abend, minimalistisch, sehr streng, kühl, sachlich inszeniert. Die PerformerInnen haben so eine gewisse, ja, sie können körpersprachlich gewisse Dinge ausdrücken und eben diesen Fall nochmal nachstellen und versuchen ein Stück weit wirklich hineinzuschauen in die Psyche, um die es da geht. Also um diese verstörte Frau und um das, was mit ihr geschieht und was vielleicht auch in der Vergangenheit mit ihr geschehen ist.
Ja, und dann muss man natürlich fragen, ob es überhaupt gelingen kann, so ein hartes Thema angemessen auf die Bühne zu bringen, oder?
Ja, also für mich hat es eine Weile gedauert, bis ich mich damit halbwegs anfreunden konnte, wobei man sagen muss, dass die drei Performer wirklich eine ganz starke Leistung bringen. Das ist sehr eindrucksvoll. Es ist eben auch eindrucksvoll inszeniert. Es gibt eine tolle Bühne von Katharina Pia Schütz. Das ist so ein Bungalow im 70er-Jahres-Stil, der aber eigentlich nur so aus lachsrosafarbenem Teppich mit Staubsaugerspuren besteht. Das ist wunderbar gemacht und bietet den Darstellern eben auch die Möglichkeit, sich da auf eine klemmende Weise auszudrücken. Da wird mit Lichtwechseln gearbeitet. Und am Ende wagt die Regisseurin und Autorin dieses Abends eben auch eine Deutung dieses klassischen Falls, indem sie sagt, es gibt eben immer wieder diese Wiederholungen aus der Vergangenheit, was sich auch in der Verfilmung dann nochmal widerspiegelt, was aber für sie darauf hindeutet, dass diese Doris Beiser eben in ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurde und dann sozusagen stellvertretend, statt das aufzuarbeiten, diese ganz besondere Erfahrung für sich psychisch irgendwie erlebt hat und dann eben auch berichtet hat. Das ist sehr beklemmend, das ist auch unangenehm durchaus, es ist aber als theatrale Installation, möchte ich fast sagen, in dieser Strenge beeindruckend, ein kleiner, starker, ästhetisch und auch inhaltlich beeindruckender Abend.
Und deshalb haben Sie vermutlich jetzt auch von Performern gesprochen und nicht von Schauspielern.
Ja, wobei das natürlich fließend ineinander übergeht, aber es ist in der Tat kein klassischer Schauspielabend, weil das fast schon ritualisiert ist, wie diese drei PerformerInnen auf der Bühne agieren, wie sie immer wieder bestimmte Dinge wiederholen, wie sie eben nicht realistisch in die Figuren hineingehen, sondern sich auf bestimmte Ausdruckswege konzentrieren, aber auch singen, auch ins Groteske hineingehen und dann aber auch ins ganz beklemmend intensive psychologische ausgefeiltes Spiel immer mal wieder. Das ist eben sehr fokussiert auf diesen einen speziellen Fall. Und das ist vielleicht das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, wenn man sich mit dem Thema des sexuellen Missbrauchs beschäftigt, ist doch die Frage, ob man so einen extrem speziellen Fall unbedingt wählen sollte, um das auf die Bühne zu bringen. Aber der Abend ist in sich stimmig und gelungen. Und am Ende hat er mich dann auch genau darin, in dieser Konzentration auf diesen Fall, durchaus sehr beeindruckt.
André Mumot über In Memory of Doris Beiser an der Schaubühne. Nächste Vorstellung ist am Donnerstag und das hier ist Rosarot von Juli Gilde. Mit ihren Erzählungen ist die Schriftstellerin Judith Herrmann vor vielen Jahren bekannt geworden. Allen voran natürlich Sommerhaus, später ein Buch, das 1998 einschlug wie eine Bombe, aber natürlich viel stiller, denn das Laute ist gar nicht ihre Sache. Später folgten auch Romane, 2014 Allerliebe Anfang und 2021 Daheim, nominiert für die Shortlist des Leipziger Buchpreises und gekürt dann mit dem Bremer Literaturpreis, ein Buch über eine Frau, die auf dem Land nochmal neu anfängt. Nun ist Judith Herrmann für ihr jüngstes Buch Wir hätten uns alles gesagt mit dem Wilhelm-Raabe-Preis ausgezeichnet worden, gestiftet vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig. Judith Herrmann, guten Abend und erstmal herzlichen Glückwunsch.
Guten Abend und vielen Dank. Dankeschön.
Sicher ein aufregender Tag für Sie, obwohl Sie das ja jetzt schon kennen mit den Preisen. Setzt da eigentlich auch irgendwann so eine Routine ein, wenn der Anruf kommt und es heißt, Sie haben gewonnen?
Nee, gar nicht. Also ich habe mit diesem Preis wie auch mit den Preisen zuvor nicht gerechnet und es liegt ja auch immer sehr viel Zeit zwischen einzelnen Anrufen dieser Art. Es hat etwas ganz Surreales. Also ich kann es eigentlich gar nicht richtig glauben, auch bis heute. Manchmal versteht man es erst, wenn es vorbei ist und wenn das mit dem Preis verbundene Prozedere und die Zeremonie, wenn das irgendwie passiert ist, ja.
Weil Sie jetzt gerade vom Surrealen gesprochen haben, hat das jetzt mit diesem Preis heute zu tun oder ganz grundsätzlich mit der Art, wie man von Preisen überrascht wird?
Ich glaube, es hat grundsätzlich damit zu tun, dass man von einem Preis überrascht wird. Es rückt das Geschriebene ein Stück von mir weg und ich kann es dann irgendwie sehen und darf dann denken, offenbar ist es irgendwie was ganz Gutes geworden oder so. Aber es ist nicht das, was man selber beim Schreiben denkt.
Es rückt etwas von Ihnen weg. Sie haben das ja auch im Vorwort gesagt und in anderen Interviews schon, dass dieses Buch privater ist als andere, auch vielleicht ein Experiment in Sachen Privatheit. Ja. Das ist natürlich ein großes Wagnis, wenn man noch gar nicht weiß, ob man sich da vielleicht zu nackt gemacht hat. Warum sind Sie das überhaupt eingegangen?
Weil es gar nicht als ein Buch gedacht gewesen ist. Also weil es ganz ursprünglich eben Frankfurter Poetikvorlesungen waren und ich geschrieben habe mit der Vorstellung, dass ich mit diesem Text in die Frankfurter Universität gehe und ihn vorlese. Also es gibt gar kein Manuskript, es gibt nur mein Manuskript, das ich lese, aus dem ich lese und auch durch die eigene Modulation und so weiter den Text wirklich sehr bei mir behalte und danach wieder nach Hause gehe und den Text niemandem aushändige. Also das ist eben wirklich bei diesem akustischen Erleben eines eventuell anwesenden Publikums bleiben wird. Und im Grunde war das vielleicht ein sehr freies Schreiben, wie es ähnlich gewesen ist, nur bei Sommerhaus später, als ich noch gar nichts wusste vom gelesen werden. Also der Text sollte gar nicht gelesen werden. Und es ist während der Vorlesung irgendwie dann zu so einem Abkoppelungseffekt gekommen. Und dann habe ich am Ende gedacht, okay, jetzt kann es doch ein Buch sein. Aber als ich es schrieb, habe ich nicht an ein Buch gedacht, sondern nur ans Vorlesen.
Ja, es sind Poetikvorlesungen, haben Sie eben schon gesagt, also Texte, die vorgetragen wurden vor einer Gruppe von Menschen. Die war ja dann doch, denke ich mal, erheblich groß. Also Texte, in denen es um die Sprache, ums Sprechen, aber auch ums Schweigen geht. Wie hat die vorgestellte Vorlesung denn Ihre Sprache beeinflusst, frage ich jetzt auch mal als Radiofrau. Also wenn etwas zu Gehör gebracht wird.
Ja, das ist eine schöne Frage, weil mich das total beim Schreiben beeinflusst hat und weil man das am Text auch sehen kann. Die Sätze sind viel länger. Also es sind so verschachtelte, komplexere Sätze, von denen ich dachte, dass ich sie vorlesend gestalten kann und weiß, wie ich also atmen muss, ja, um Interpunktion zu setzen und so. Es ist viel konstruierter auf eine bestimmte Weise, weil ich mich darauf verlassen habe, dass ich zeige, wie es klingen soll. Und wenn ich einen Text schreibe, der gelesen wird, dann bin ich darauf angewiesen, dass es Text ist, der dann vom Leser moduliert werden soll. Und dann sind es oftmals viel, viel kürzere Sätze. Es ist schön, dass Sie das sagen als Radiofrau, dass das tatsächlich ein großer Unterschied ist, ob man Text schreibt zum Vorlesen oder zum Selberlesen, ja.
Ja, und interessant auch, was Sie dazu sagen, dass die Sätze länger geworden sind, weil wir sagen, in unserem Handwerk gelernt haben, dass es dann möglichst kurz ist. Das ist auch sehr streitbar, finde ich. Ja. Aber ja, interessant. Und es ist auch gelungen mit dem Vorlesen.
Es ist mir mit dem Vorlesen an der Uni gut gegangen. Ich habe ohnehin, glaube ich, also auch bei den anderen Büchern immer am Ende den Prozess, dass ich den Text laut mir selber vorlese und ihn so lange laut lese und verändere und ein bisschen schiebe, bis er einen bestimmten Rhythmus gefunden hat, von dem ich meine zu wissen, dass es der richtige Rhythmus ist. Und das ist dann tatsächlich auch ein bisschen wirklich ein musikalisches Empfinden. Ich habe dann so einen komischen Takt in mir und oder ist den Eindruck eines solchen Taktes und es ist ein Duktus und mit dem konnte ich in Frankfurt lesen und der war in gewisser Weise auch die Reling, also oder der rote Faden, weil es natürlich alles in allem eine für mich jedenfalls sehr aufregende Veranstaltung gewesen ist. Also man steht da so ganz alleine unten in diesem so sehr steil ansteigenden Hörsaal und ich brauchte Nerven. Und der Rhythmus des Textes hat mich da eigentlich irgendwie durchgezogen.
Judith Herrmann, vor ziemlich genau 2 Jahren habe ich Ihnen auch schon mal gratuliert hier in dieser Sendung. Fazit, da sagten Sie, mit diesem Preis für den Roman Daheim schließe sich ein Kreis. Anscheinend ist der Text für dieses aktuelle Buch genau in dieser ländlichen norddeutschen Gegend entstanden, die in Daheim beschrieben wird.
Also am Ende von Daheim macht ja die Erzählerin eine Falle auf. Ich schreibe nicht, was aus der Falle rauskommt. Aber heute im Rückblick meine ich sehen zu können, dass letztlich die Vorlesungen aus dieser Falle rausgekommen sind. Also das ist irgendwie so etwas, doch hatte von einem Loslöse- und Ablöseprozess und ich dann in der ländlichen, ziemlich isolierten Gegend und zudem auch während des ersten Lockdowns sehr schön so vor mich hinschreiben konnte. Ja? Also ein bisschen so ein Selbstgespräch im Grunde führen durfte. Aber ich glaube, das Selbstgespräch ist für mich Teil der Arbeit tatsächlich. Also es gibt so den Vormittag am Schreibtisch und den Nachmittag oftmals einen Spaziergang, während dem ich das Geschriebene irgendwie überdenke und dann tatsächlich auch mit mir selber spreche. Und das kann man da auf dem Land und auf so Feldwegen, wenn man so alleine ist, irgendwie ganz gut. In der Stadt ist es was anderes.
Und wann, glauben Sie, werden Sie merken, ob Sie in Ihrem Schreiben zu privat gewesen sind? Oder haben Sie es schon?
Nein, ich habe es noch nicht gemerkt. Also diese Frage nach der Reue, die ich mir am Anfang der Vorlesung gestellt habe, auf die habe ich noch keine Antwort gefunden. Also das kann sein, dass es keine Antwort gibt auf diese Frage. Und es kann sein, dass es die Antwort dann eben irgendwann, dass die sich so herauskristallisieren wird. Aber vielleicht wird die Reue auch aus einer ganz anderen Richtung kommen, als aus der, die ich jetzt eingangs erwartet habe. Aber vielleicht bleibt sie auch aus.
Judith Herrmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Georgien ist in den letzten Jahrzehnten politisch ordentlich durcheinandergeschüttelt worden und seit dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, fürchtet man, dass im Falle eines Sieges Georgien als nächstes auf der Liste stehen könnte. Auch kulturpolitisch ist viel im Wandel und zwar nicht unbedingt zum Guten, wie Christoph Leibold aus Tiflis berichtet. Er ist derzeit beim Theaterfestival dort, das von den politischen Umbrüchen nicht unberührt bleibt, zumindest in den Produktionen.
Welcome to this significant and poignant occasion, the opening of Georgian Showcase, that have a rippling effect on the world and our region and Georgian politics.
Das größte Drama in Georgien spielt sich derzeit wohl auf der politischen Bühne ab. Das machte auch Theaterregisseur Data Tavadze gleich bei seiner Eröffnungsrede des Georgian Showcase klar, in dem sich die Theaterszene des Landes ausländischen Gästen präsentiert. Die immer offener mit Russland sympathisierende Regierung der Kaukasusrepublik strebt nicht nur ein Amtsenthebungsverfahren gegen die eigene, weiterhin EU-freundliche Staatspräsidentin an, auch unliebsame Museumschefs, Theaterintendantinnen und andere Kunstschaffende in leitenden Positionen wichtiger Kultureinrichtungen werden reihenweise durch linientreue Funktionäre ersetzt. Georgiens Kunstszene ist in akuter Gefahr.
Georgian culture in all its facets is in danger.
Das Tbilisi International Festival of Theatre selbst ist diesem ideologischen Umbau bislang noch entgangen. Weite Teile des Programms stellen daher so etwas wie den Versuch dar, der regierungskritischen Zivilgesellschaft eine Stimme zu geben. Ist man in Tiflis unterwegs, sieht man an allen Ecken und Enden EU-Flaggen neben der georgischen und vor allem die ukrainische Fahne an Häuserfassaden wehen oder auf Mauern gesprayt, daneben Fuck Russia-Graffitis oder Putin-Karikaturen mit Hitler-Schnauzbart.
The majority of the population, of course, is supporting 100% Ukraine.
Die Mehrheit der georgischen Bevölkerung stehe zu 100% hinter der Ukraine, erklärt Data Tavadze im Interview. Anders als die Regierungspartei Georgischer Traum, deren starker Mann im Hintergrund, der milliardenschwere Oligarch Beziner Ivanishvili, sich das Geschäft mit Russland nicht kaputt machen lassen will.
We have Ivanishvili behind the Georgian dream, who is of course the somewhat has his own interests obviously in Russia and in Gazprom and so on.
Eigentlich wurde Ivanishvilis Partei 2012 als erklärt proeuropäische politische Kraft an die Macht gewählt. Aber die Parteilinie damals, mutmaßt Tavadze, sei nur Taktik gewesen. Inzwischen zeige die Partei ihr wahres Gesicht und kämpfe mit allen Mitteln um den Erhalt ihrer Macht. Interessanterweise begegnen einem auch beim Georgian Showcase auf der Bühne immer wieder Herrscher, die an der Macht kleben. King Lear zum Beispiel. Shakespeares Tragödie um den König, der nicht loslassen will, hat David Dojashvili inszeniert, einer der wenigen Staatstheaterleiter, die noch nicht entlassen wurden. Ein Altmeister, offenbar so renommiert, dass sich die Regierung nicht traut, ihn anzutasten. In Dojashvilis Inszenierung tritt Lear vor einen Hofstaat, der hinter Ölfässern sitzt, wie Abgeordnete in Parlamentsbänken. Der Monarch als Öloligarch. Hört man sich nach der Vorstellung beim Publikum um, erklären viele, das Stück lasse sich auch ohne solche aktuellen Anspielungen auf die georgische Gegenwart beziehen.
The scene when Gloucester is blinded and he says that the freaks are who governs blinded people.
Just one phrase was that when you're blind.
Der berühmte Satz vom Irren, der den Blinden führt, beispielsweise, den der geblendete Graf Gloucester zum wahnsinnig gewordenen Lear sagt, für diese Zuschauer eine treffende Beschreibung der Beziehung zwischen der georgischen Regierung und weiten Teilen der Bevölkerung. Auch Theseus in Nino Haratischvilis Phaedra in Flammen ist ein skrupelloser Machtmensch. Vor allem aber erzählt die georgische, in Deutschland lebende Autorin in ihrer antiken Umdeutung von einer verbotenen, weil lesbischen Liebe. Phaedra verliebt sich bei ihr nicht in ihren Stiefsohn, sondern in die zukünftige Schwiegertochter. Haratischvilis Stück wurde bei der Ruhr-Triennale uraufgeführt. In Tiflis hat sie es nun selbst inszeniert, also dort, wo sie es auch geschrieben hat, während eines Aufenthalts im Sommer 2021, als die religiöse Rechte mit brutaler Gewalt gegen eine Demonstration der Queer-Community mobil machte. Ein Mensch kam ums Leben. Nino Haratischvilis Inszenierung ist eines der Must-Sees des Festivals. Eindringliches Schauspielertheater auf weitgehend leerer Bühne, das thematisch mitten hineinstößt in den Kulturkampf, der in Georgien tobt. Natürlich endet das Stück tragisch, aber wie steht es um das Land? Gibt es für Georgien ein Happy End? 2024 wird dort gewählt. Data Tavaze zeigt sich verhalten, optimistisch, dass der georgische Albtraum dann zu Ende ist.
Audiences on our side and audiences become bigger and bigger.
Das Publikum, sagt Tavaze, sei auf Seiten der Theatermacher und wachse immer weiter. Das Theater als Stimme der Zivilgesellschaft werde gehört, die Unterstützung sei da.
Christoph Leibold über das Tiflis Theaterfestival und die Stimmung unter den Kulturschaffenden in Georgien.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Viktoria Iglau.
Der Dirigent Christian Thielemann soll nach Informationen der Berliner Zeitung Nachfolger von Daniel Barenboim als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper werden. Barenboim hatte das Amt vor einigen Monaten aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Kultursenator Joe Cialo will die Entscheidung über den neuen Generalmusikdirektor morgen bekannt geben. Laut Berliner Zeitung verhandelte Thielemann in den vergangenen Wochen mit dem Stiftungsrat die vertraglichen Details. Die Staatskapelle sei nach der Zusammenarbeit mit Thielemann zu der Überzeugung gelangt, dass das Orchester mit ihm seine Entwicklung zu einem internationalen Spitzenorchester am besten fortsetzen könne. Auch für Thielemanns Entscheidung soll die hervorragende Qualität des Orchesters ausschlaggebend gewesen sein. Nach der vorläufigen Tarifeinigung mit den Drehbuchautoren droht Hollywood ein neuer Streik. Wie die zuständige Gewerkschaft SAG-AFTRA mitteilte, stimmten Synchronsprecher und sogenannte Motion-Capture-Darsteller für Videospiele mit mehr als 98% für einen Ausstand, sollten die Tarifverhandlungen scheitern. Diese finden heute statt. SAG-AFTRA repräsentiert auch die Film- und Fernsehschauspieler in den USA, die seit Juli ihre Arbeit niedergelegt haben. Nils Damz.
Die haben eigentlich ganz ähnliche Anliegen. Es geht um höhere Honorare, um bessere Sozialleistungen. Es geht auch um eine bessere Beteiligung, wenn eine Serie auf einer Streaming-Plattform sehr erfolgreich ist. Und es geht auch um einen Schutz, dass künstliche Intelligenz nicht plötzlich die Leistungen von Schauspielern oder eben Autoren ersetzen. Die Hoffnung ist tatsächlich, dass es in den nächsten Wochen auch bei den Schauspielern jetzt eine Einigung gibt.
Informationen von Nils Damz. Nach dem Tod der bisherigen Leiterin der Académie Française Anfang August braucht die französische Gelehrtengesellschaft eine neue Spitze. Wie die Nachrichtenagentur AFP erfuhr, bewerben sich gleich zwei Kandidaten um die Leitung der Akademie, die sich um die Pflege der französischen Sprache kümmert. Der französisch-libanesische Schriftsteller Amin Malouf und der Romancier Jean-Christophe Ruffin. Die Abstimmung ist für Donnerstag angesetzt. Die beiden Männer in den 70ern wurden unter anderem mit dem renommierten Prix Goncourt ausgezeichnet und stehen sich nah. Deshalb wollte Ruffin zunächst auch nicht kandidieren. Nun schreibt er in seiner Bewerbung, aus der die Zeitung Le Monde zitiert, es erscheine ihm mittlerweile unerlässlich, dass die Akademie bei der Entscheidung über ihre Zukunft über eine echte Auswahl verfüge. Das britische Museum bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach Artefakten. Es hat dazu eine öffentliche Hotline eingerichtet. Es geht um rund 2000 vermisste Stücke, hauptsächlich antike griechische und römische Edelsteine und Schmuckstücke. Sie waren aus dem Archiv verschwunden. Das Museum hatte daraufhin einen Mitarbeiter entlassen. Weil interne Missstände bekannt wurden, trat der deutsche Leiter des Museums, Hartwig Fischer, zurück. Laut dem Museum sind 60 Gegenstände inzwischen zurückgegeben worden. Weitere 300 seien identifiziert worden und sollten in Kürze ins Museum zurückkehren.
Das waren die Kulturnachrichten von Viktoria Eglau und Sie hören Fazit. Tausende Menschen sind in der aktuellen Krise in der Kaukasusregion Bergkarabach auf der Flucht Richtung Armenien. Der Konflikt brodelt ja seit Jahrzehnten, weil Bergkarabach völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt wird und auch von der armenischen Regierung kontrolliert wird. Vor einer Woche flammte der Konflikt mit einem Angriff aus Aserbaidschan wieder auf. Die Karabach-Armenier kapitulierten. Ihnen wurden viele Zugeständnisse vom aserbaidschanischen Machthaber Aliyev versprochen, doch die sind alles andere als beruhigt. Vor der Sendung habe ich darüber mit der Soziologin und Armenologin Tessa Hofmann gesprochen. Guten Abend.
Guten Abend.
Aliyevs Versprechungen, Frau Hofmann, werden offenbar als hohle Worte wahrgenommen. Warum jetzt die Flucht? Liegt es an der humanitären Lage oder an den Machtverhältnissen, dass die Menschen fliehen?
Beides. Die humanitäre Lage hat sehr eng mit den Machtverhältnissen zu tun. Sie erinnern sich sicher, dass seit Dezember vorigen Jahres das Aliyev-Regime eine Hungerblockade gegen Bergkarabach verhängt hat, indem es die einzige Zufahrtsstraße von der Republik Armenien aus sperrte. Normalerweise kommen 400 Tonnen pro Tag zur Versorgung von Bergkarabach über die Straße. Nun ging gar nichts mehr. Die Blockade wurde zunehmend verschärft, sodass Mitte Juli auch kein Treibstoff mehr vorhanden war. Der öffentliche Personennahverkehr musste eingestellt werden. Behinderte konnten nicht mehr versorgt werden. Und die Bevölkerung war so ausgehungert, dass sich zum Beispiel die Zahl der Fehl- und Frühgeburten verdreifachte. Das ist international von Völker- und Menschenrechtlern als Genozid bewertet worden. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung in Bergkarabach eine 70-jährige negative Erfahrung bereits mit aserbaidschanischer Herrschaft besitzt. Und von daher setzte nun ein Massenexodus, eine Zwangsvertreibung ein. Die Menschen wollen nicht unter der Herrschaft Aserbaidschans leben.
Welche Rolle spielt derzeit Russland, die traditionelle Schutzmacht? Warum hat Moskau diese Militäroffensive aus Aserbaidschan überhaupt zugelassen?
Ja, das ist die große Frage. Für Russland ist Aserbaidschan wie auch Armenien ein Bündnispartner und nach Worten Putins ein Freund. Aber beide Partner bzw. Freunde werden sehr ungleich behandelt, weil das größere Aserbaidschan einfach energiewirtschaftlich für Russland wichtiger ist. Es ist nicht nur Erzeuger fossiler Energien, sondern auch ein wichtiger Umschlagplatz für transkaspisches Erdöl und Erdgas und für Russland, um seine eigenen Energien international abzusetzen. Also von daher klar eine Bevorzugung Aserbaidschans unter dem Eindruck und im Schatten des Ukraine-Krieges.
Und welche Rolle nimmt da jetzt momentan die armenische Regierung ein, die ja doch über die Jahrzehnte für, ich sag mal, eine relative Ruhe sorgen wollte zumindest?
Unter dem derzeitigen Regierungschef Nikol Pashinyan hat die armenische Regierung zunehmend eine pro-westliche Orientierung gezeigt. Von Pashinyan fühlen sich viele Armenier nicht nur in Bergkarabach, sondern auch in der Republik Armenien im Stich gelassen. Er hat im Mai vielleicht unter internationalem Druck erklärt, dass Arzach Bestandteil Aserbaidschans sei, ohne das Selbstbestimmungsrecht der dortigen Armenier zu berücksichtigen. Und sie fühlen sich deshalb von der armenischen Staatsführung fallen gelassen. Aber man muss betonen, dass Karabach nie zum Bestand der Republik Armenien gehört hat und dass Armenien es auch nie gewagt hat, die de facto Republik Arzach, wie man auf Armenisch Karabach nennt, anzuerkennen, geschweige denn anzuschließen. Und dieses Unrecht empört auch in Armenien zahlreiche Menschen.
Und Aliyevs Versprechungen taugen nichts.
Nein, absolut nicht. Also Aliyev hat noch 2020 im Oktober während des damaligen Herbstkrieges die Armenier Karabachs entmenschlicht, indem er sie als Hunde bezeichnete, die man vertreiben müsste. Andere Paraphrasen lauten Ungeziefer, Krebsgeschwüre und so weiter.
Frau Hoffmann, was bedeutet denn jetzt ein Massenexodus aus Bergkarabach für die Bewohner, für die Region, vielleicht auch sogar die Kulturgüter dort, wobei das wahrscheinlich jetzt nicht das primäre Problem ist?
Es ist Teil des Problems, denn im Kontext von Genozid, und davon gehe ich auch aus, dass es sich hier letzten Endes um einen Genozid handelt, wird immer auch aus identitätspolitischen Gründen Kulturgut der vernichteten Gruppe ebenfalls vernichtet, der vernichteten oder vertriebenen Gruppe. Bergkarabach ist eine der ältesten christlich geprägten Regionen. Viele christliche Klöster und Kirchen sind von Entwidmung und Zerstörung bedroht, und zwar schon seit der Sowjetzeit. Es gibt insgesamt auf dem Territorium des historischen Arzach, das 12.000 Kilometer umfasst, 20.000 armenische Baudenkmäler, und viele davon sind eben zerstört. Als besonders krasses Beispiel nenne ich die Zerstörung des armenischen Kulturguts in der Region Nachitschewan zwischen 1997 und 2006. Wurden dort insgesamt 28 armenische Baudenkmäler vernichtet, und zwar von der aserbaidschanischen Armee mit Bulldozern. Besonders betroffen war der 1500 Jahre alte historische armenische Friedhof der Stadt Jura, der jetzt der Armee Aserbaidschans als Truppenübungsplatz dient. Also ich weiß durch unsere Kontakte nach Bergkarabach, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen dort das Land verlassen wird. Jetzt kommt aber ein großes menschenrechtliches Problem dazu. Es gibt bereits eine Liste, die Aserbaidschan erstellt hat und die Aliyev auch verschiedentlich erwähnt hat, für die Festnahme von Mitgliedern der Regierung dieser de facto Republik, des Parlaments, Hochschulangehörige und auch Journalisten. Wenn die versuchen, Karabach zu verlassen, dann werden sie ja kontrolliert, wie alle Vertriebenen jetzt. Und zwar zweifach an der Grenze von Karabach und dann auch auf armenischer Seite. Und auf aserbaidschanischer Seite wird man diese Menschen festnehmen und ihnen Prozesse machen als Verräter, als angebliche Kriegsverbrecher etc. Und wie es in aserbaidschanischen Gefängnissen aussieht, das wissen wir. Also die eigene Opposition in Aserbaidschan wird unterdrückt und verfolgt.
Die Soziologin Tessa Hoffmann über die Massenflucht aus Bergkarabach und die aktuelle Situation dort. Vielen Dank, Frau Hoffmann, für das Gespräch.
Gerne.
Im April brachen auch im Sudan Kämpfe zwischen rivalisierenden Truppen aus, die bis heute anhalten. Auch dort sind Hunderttausende Menschen auf der Flucht. Viele sind nach Ägypten gegangen, so wie der Maler Mohammed Otaibi. Eigentlich ist er kein politischer Künstler, aber der Krieg in seinem Heimatland, der hat sein Leben eben auf den Kopf gestellt. Wie Millionen seiner Landsleute musste er fliehen. Nun verarbeitet der international erfolgreiche Maler diese Erfahrungen in seinen Gemälden. Krieg und Frieden heißt Otaibis Soloausstellung in Kairo, wo er Zuflucht gefunden hat, und Moritz Behrendt hat die gesehen.
Das Mädchen in rotem T-Shirt und mit dunkelblauem Rock. Der Mann im eleganten hellgrünen Anzug mit braunem Hut. Es sind die kräftigen Farben, die auffallen in den Gemälden des sudanesischen Künstlers Mohammed Otaibi. Es sind die Farben seines Landes, sagt der 75-Jährige.
Diese leuchtenden Farben sind typisch für afrikanische Länder. Gelb, Rot und Braun, all die schönen Farben, die man im Sudan und um den Sudan herum findet.
Doch im Hintergrund sieht es düster aus. Das Mädchen im roten T-Shirt flieht vor den Kampfjets, die Bomben aus dem dunkelgrauen Himmel abwerfen. Hinter dem Mann im grünen Anzug lodert Feuer, an seiner Rechten steht ein Gewehr. Seit fast einem halben Jahr herrscht Krieg in der Heimat des Malers. Otaibi ist kein politischer Künstler, aber an diesem Thema kommt er nicht vorbei.
Man kann diesen schrecklichen, zerstörerischen Krieg nicht ignorieren. Natürlich taucht er dann auch in Kunstwerken auf, egal ob wir es wollen oder nicht.
In den Jahren vor dem Krieg wurden Otaibis Kunstwerke in renommierten Galerien in London gezeigt, in Johannesburg, Nairobi und auf der Kunstbiennale im Emirat Sharjah. Moderne Kunst, die afrikanisches und islamisches Erbe verknüpft. Bislang waren es vor allem Motive aus dem Alltagsleben, die Otaibi malte. Aber auch beim Thema Krieg bleibt er seinem Stil treu, sagt die Kairoer Galeristin Ingi El-Hakim.
Was ich daran wirklich mag, ist, welche Gefühle die Farben wecken, wenn ich mir die Bilder anschaue. Selbst die Gemälde über den Krieg sind nicht so traurig, wie man meinen würde. Die Farben sind überwältigend. So sieht man noch eine andere Seite des Krieges.
Der Vater trägt einen großen blauen Sack auf dem Kopf, die Mutter einen Tisch. Zwischen ihnen die kleine Tochter, das Dorf lassen sie hinter sich. Ein weiteres Bild, das Otaibi aktuell in Kairo ausstellt. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben mehr als 5 Millionen Sudanesen durch den aktuellen Krieg ihr Zuhause verloren. Mindestens 1 Million ist außer Landes geflohen. Auch Mohammed Otaibi musste seine Heimat verlassen. Vor 4 Monaten ließ er Haus und Atelier in Omdurman zurück. Aus der Zwillingsstadt von Khartoum ist er nach Kairo gekommen, mit seiner Familie. Aber leider nicht mit der ganzen Familie, erzählt Otaibi. Er sorgt sich um 2 seiner Söhne, die es noch nicht außer Landes geschafft haben. Es sei nicht leicht, Visa zu bekommen, berichtet der Künstler. Krieg und Frieden heißt seine Ausstellung in Kairo. Vom Frieden ist der Sudan aber aktuell weit entfernt. Auch wenn die beiden verfeindeten Militärführer Burhan und Hemeti selbst viel darüber sprechen. Anlässlich der UN-Generalversammlung verkündeten jüngst alle beide, sie seien bereit, die Kämpfe einzustellen. Währenddessen töteten ihre Soldaten weiter, in Khartoum, in Omdurman, in Darfur.
In der Tat ist die Wahrheit zwischen den beiden Generälen verloren gegangen. Wir alle haben diese Sehnsucht nach Frieden, während der Krieg tobt. Das ist eine seltsame Sache.
Es ist ein schwacher Trost für Otaibi, dass er auf der Ausstellung andere sudanesische Künstler trifft. Viele haben Zuflucht gefunden in der ägyptischen Hauptstadt. Ihr Blick aus der Galerie im schicken Kairoer Stadtteil Samalek geht auf den Nil. Den Fluss, der ihre alte Heimat mit dem neuen Zuhause verbindet.
Moritz Behrendt über die Malereien des sudanesischen Künstlers Mohammed Otaibi, die derzeit in Kairo zu sehen sind. Und wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau, heute von Gregor Sander.
Ist es okay, das Brandenburger Tor orange anzumalen, um auf eine mangelhafte Bekämpfung des Klimawandels hinzuweisen, wie das vor ein paar Tagen Mitglieder der letzten Generation getan haben? Für den Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Jürgen Kaube, bringt die illegale Malerarbeit am Nationalen Denkmal die Demokratie in Gefahr. Aus der Neigung, die Aktionen der letzten Generation für legitim zu halten, weil sie die Vorboten einer zukünftigen Rechtsauffassung seien, spricht im Grunde nur der abfällige Blick auf die althergebrachten Kommunikationsformen der Demokratie, für die aber kein Ersatz angeboten wird, sondern nur die mit pochendem Herzen vorgetragene Sympathie für das Gute. So einen Sympathisanten für das Gute finden wir schon ein paar Seiten weiter in der Süddeutschen Zeitung, wo Hilmar Klute lästert: Beim Brandenburger Tor hört der Spaß offensichtlich auf. Es spiegelt sich einfach zu viel Geschichte in seinem Bildnis, zu viel deutsche Verletztheit und zu viel heilige Einheit in Frieden und Freiheitsseligkeit, als dass wir uns das Tor verunstalten lassen möchten. Und dann denkt der SZ-Autor noch so weit voraus, dass die orangene Farbe selbst zum Denkmal am Denkmal werden könnte. Möglicherweise wird es in einem halben Jahrhundert wieder eine Identitätsdebatte geben, wenn irgendein Revanchist sich anheischig macht, die orangene Farbe von den Säulen zu kerchern, um auf diese Weise das Zeugnis des Widerstands gegen die bis dahin längst vollständig vollzogene Klimakatastrophe zu schänden. Weit vorausgedacht hat auch der Regisseur Gareth Edwards, als er 2018 mit der Arbeit an seinem Film The Creator begann. Verhandelt wird hier der Kampf Mensch gegen KI, was natürlich sehr gut in die aktuellen Diskussionen um ChatGPT und seine digitalen Kollegen passt. The Creator spielt 2070. Die künstliche Intelligenz ist außer Kontrolle geraten und hat Los Angeles mittels einer Atombombe ausgelöscht. Während die Amerikaner daraufhin ihre digitalen Mitmenschen vernichten wollen, lebt man in Asien noch sehr gern mit ihnen zusammen. Simon Reis vom Berliner Tagesspiegel fasst die 80 Millionen teure Produktion um einen US-Agenten und einen reizenden Kinderroboter so zusammen. Man sieht The Creator an, dass Edwards sein Projekt verwirklichen durfte. Er packt alles rein, Action, grimmigen Humor, religiöse Untertöne. Mit der Vater-Tochter-Geschichte allerdings auch reichlich kitschige Momente. In der FAZ wird der Film aber von Dietmar Dart vom Kitschverdacht freigesprochen. Edwards seift sein Publikum nicht gleich mit Herzblutschaum ein, sondern zeigt zum Beispiel Tränen zunächst als schon halb getrocknete, bevor er sich nach der Hälfte des Films offene Rührung und Rührendes gestattet. Nie weicht das aber seine diszipliniert analytische Bildfindungsnüchternheit auf, die jede Gefühlsaufwallung stabilisiert, wie eine strenge Fassung den Edelstein am kostbaren Ring. Während wir noch versuchen, uns Gefühlsaufwallungen als eingefassten Edelstein vorzustellen, versucht die Tageszeitung Die Welt, das Popphänomen Taylor Swift zu verstehen. Unter der Überschrift Theorie des Taylorismus äußern sich 7 Autorinnen und Autoren zur neuen Queen of Pop unter philosophischen Aspekten. Bei Jakob Heiner klingt das so. Mit Adorno gelesen erweist sich Taylor Swift als neue Version des kulturellen Verblendungszusammenhangs als Erfolgsprodukt der heutigen Kulturindustrie. Und Lena Kager vermutet sogar, dass Swifts Erfolg keineswegs nur auf guten Popmelodien beruht, sondern rezeptionsästhetisch vorprogrammiert ist. Was ja dann schon fast wieder an künstliche Intelligenz erinnert, aber so weit geht dann doch keiner dieser wild philosophierenden Welttexte hinter der derzeit erfolgreichsten Popsängerin, einen Roboter zu vermuten.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.